Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit der Soziologin Ute Gerhardt, die 1987 auf den Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Frankfurt am Main berufen wurde. Und zwar mit dem Schwerpunkt Frauenarbeit und Frauenbewegung. Das war etwas ganz Neues in der Bundesrepublik, so eine Professur. Frau Gerhardt, in welcher Atmosphäre sind Sie eigentlich damals angetreten? Gab es so eine Aufbruchsstimmung vielleicht?
Ja, wir waren ja seit den 70er Jahren aktiv gewesen, die Frauenfrage auf die Tagesordnung zu setzen. Und speziell in Frankfurt hatte man sich sehr lange bemüht, es ist immer die Rede von 13 Jahren Frauenkampf, um diese Professur einzurichten. Und so hat man also da durch viele Go-ins und Frauenproteste in der Uni, durch Bewegung von Politikern und so weiter versucht, diese Professur zu erreichen. Und es war eben ein langer Kampf. 1983 war schon die Bewerbung ausgeschrieben und erst 1987 war es dann endlich soweit, dass ich berufen werden konnte.
Das war ja ein echtes Politikum. Also insofern stelle ich mir vor, dass die Stimmung vielleicht auch nicht so neutral war wie bei irgendeiner anderen Neubesetzung einer Professur. Die einen waren dagegen, die anderen haben sie sehnsüchtig erwartet und in der Mitte waren sie.
Ja, war eben die Bedingung in Frankfurt insofern sehr günstig, weil dort auch ja die linke Studentenbewegung sehr aktiv gewesen war. Und bei den einen war es also, endlich ist es soweit. Auf der anderen Seite diejenigen, die skeptisch waren, die haben mich natürlich besonders unter die Lupe genommen. Und so fühlte ich mich auch am Beginn sehr auf dem Trapez. Also ich durfte nicht abstürzen, das war die Hauptsache. Hm. Und es muss auch allen recht zu machen, war auch sehr schwierig.
Das kann man ja bekanntlich nicht.
Nein, ich weiß, dass ich also auch natürlich von den Frauen und den sehr aktiven, dem Frauen- und Lesbenplenum zum Beispiel, sehr erwartet wurde. Und dann auch gleich am Beginn mal zur Brust genommen wurde, wie ich es denn nun halten will. Und das hat mich doch sehr bedrückt, beziehungsweise das war gar nicht einfach, weil ich natürlich nicht jetzt nur die Frauen- oder Lesbeninteressen vertreten konnte. So haben wir zum Beispiel am Anfang heftigst in meiner Vorlesung darüber diskutiert, ob wir Männer zulassen. Und ich bin nun Juristin und Demokratin und war von vornherein der Meinung, das ist ein Unsinn, Männer auszuschließen. Das kann ich auch gar nicht machen, will ich auch nicht. Und so haben wir sehr, sehr lange darüber diskutiert, bis mir schließlich ein Trick einfiel. Ich habe gesagt, das ist ja ein Minderheitenschutz, wenn wir jetzt Männer nicht zulassen können. Das geht einfach gar nicht, sondern diese Minderheit der Männer, die sich für die Sache interessiert, die müssen wir aus demokratischen Gründen auch in unsere Vorlesungen und in Seminare lassen. Und damit war das irgendwie erledigt.
Die Männer als Minderheit. Ja, ein interessanter Trick. Wie haben denn Ihre Kollegen, Professoren reagiert? Wurden Sie da freundlich aufgenommen? Oder
ja, ich muss sagen, es war ein sehr willkommen heißen Klima. Und insofern habe ich da nicht kämpfen müssen erneut, sondern es ging darum, dass es jetzt auch klappt. Dass ich vernünftig Lehre mache, dass ich Projekte an Land ziehe und dass ich auch kooperiere. Und das haben wir auch gemacht. Ich habe erreicht ziemlich bald, dass wir also auch die Lehrpläne in dieser Weise ändern konnten, dass Patriarchatsanalyse zum Beispiel nicht nur ein Luxusthema war, sondern ein notwendiger Bestandteil des Curriculums. Hm. Und dass diese Themen wie Frauenarbeit und Frauenbewegung also auch prüfungsrelevant waren, auch für Männer und für Studentinnen.
Also Frauen- und Geschlechterforschung, können Sie das noch ein bisschen anschaulicher machen? Was haben Sie denn da genau erforscht und gelehrt?
Ja, Faktum ist ja, dass bis eben ins 20. Jahrhundert hinein Wissenschaft sich insbesondere um den Mann gekümmert hat. Von Wirtschaft, Politik bis Literatur und Kunst sind ja vorwiegend Männer erforscht, analysiert und tradiert worden. Also das, was Männer getan haben, ja. Und da war eben eine riesige Lücke in der Geschichte auch der Frauen, herauszubekommen, was haben Frauen eigentlich früher gemacht. Wir mussten die Malerinnen erst entdecken, wir mussten Schriftstellerinnen entdecken und wir mussten natürlich in der ganzen Bereich der Politik mal schauen, wann hat es denn eigentlich Frauen in der Politik gegeben und was haben die gemacht. Das heißt aber, dass es immer nicht nur um Frauen ging, sondern eben gleichermaßen immer um die Geschlechterbeziehungen, um das Verhältnis von Männern und Frauen zusammen. Insofern ist diese Umwandlung des Begriffs zum Beispiel von Frauen in Geschlechterforschung eigentlich eine notwendige Folge gewesen, um den Irrtum auszuschließen, dass wir uns nur um Frauen kümmern.
Haben Sie eigentlich damals auch mal über die Grenze geblickt? Also nicht nur nach Skandinavien und Frankreich, sondern auch in die DDR? Ich habe ja den Eindruck, dass die westdeutsche Frauenbewegung sich herzlich wenig für die DDR interessiert hat. Warum eigentlich?
Naja, politisch war die DDR ja immer präsent in der Gegenüberstellung. Man grenzte sich ab. Und gerade auch in der Frauenpolitik oder in allen Frauenfragen galt ja die DDR als das schrecklichste Beispiel für eine Gleichberechtigung nach sozialistischer Art.
Für wen jetzt? Für die westdeutsche Frauen?
Für die westdeutsche Politik. Es wurde also hier eine sehr konservative Familienpolitik betrieben, immer in Abgrenzung zur ostdeutschen, zum Erwerb verpflichteten Mutter und den Kinderkrippen, die es dort schrecklicherweise gab.
Ja, schon klar. Aber warum hat sich die westdeutsche Frauenbewegung nicht für die DDR interessiert?
Nun ja, wir haben erstmal selber kämpfen müssen um die eigenen Probleme und Sichtbarkeit. Und ich denke, ich persönlich zum Beispiel und viele andere, wir haben mit Begier die ostdeutschen Literatinnen gelesen. Von Maxi Wander bis Irmtraut Morgner und Christa Wolf. Das war sozusagen ein Labsal, welche Art von Deutung der Frauensituation doch notwendig ist, selbst wenn Frauen im Erwerbstätigkeit zum Beispiel gleichberechtigt sind.
Denn man hätte ja so Art private Feldstudien anstellen können. Ein Beispiel aus meiner Familie. Meine Mutter in Hamburg, 3 Kinder, ging selbstverständlich nicht arbeiten. Meine Tante in Jena, ebenfalls 3 Kinder, ging selbstverständlich arbeiten.
Genau. Das war ja auch das, was sozusagen die Frauenbewegung aufgegriffen hat. Sie hat ja als erstes für die Geschichtsstudien zum Beispiel die proletarische Frauenbewegung und die sozialistische Frauenbewegung als Gegenstand ihrer Untersuchung genommen. Und wir wurden natürlich sofort, wenn man in Westdeutschland sagte, warum können wir nicht erwerbstätig sein, dann sagten, na, geh doch nach drüben. Also diese Abwehr dann, die war ja auch in der ganzen Frauenfrage präsent. Ich meine, ich selbst habe mich aufgerichtet an dieser Literatur. Ich habe immer die Trovadura Beatrice, das ist dieser Fantasieroman von Irmtraut Morgner. Das war sozusagen meine Bibel und also ein Spruch daraus, der hieß, ja, 7 Jahre nicht im Betrieb und du bist ein Nichtschwimmer. Ja, also dieses nicht gleichberechtigt zu sein und sozusagen auf das Häusliche, den Bereich beschränkt zu werden, war eigentlich das, was wir immer wieder auch deshalb mutig angriffen.
Ja, auch von Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne, war ja nicht nur in den DDR sehr begehrt und hätte Millionenauflagen erzielt, wenn es so viel gedruckt worden wäre, sondern eben auch im Westen, in der Bundesrepublik. Also das waren Interviews mit Frauen aus allen verschiedenen Lebenslagen über ihr Leben als Frau in der DDR, auch vergleichsweise etwas Neues. Aber dann nach dem Mauerfall ist dann nichts weiter dann mehr passiert, leider, ne?
Ja, das ist eine richtig eigene Geschichte. Das liegt auch daran, dass die Frauenbewegung 1990, also die westdeutsche Frauenbewegung, kann man sagen, an einem Ende angekommen war. Sie war in diesem Wiedervereinigungsprozess politisch überhaupt nicht beteiligt. Da gibt es auch inzwischen Forschungen darüber, das war sozusagen ein patriarchalisches Geschäft. Und die westdeutschen Frauen gingen irrtümlicherweise von der Idee aus, nun, die Frauen sind ja so gleichberechtigt, von denen können wir jetzt viel lernen und wir empfinden sie gleich als unsere Schwestern. Und dann gibt es einen wunderschönen Buchtitel, der heißt Die ungleichen Schwestern. Der Punkt war, dass auch die ostdeutschen Frauen dachten, dass sie ja so gleichberechtigt sind und einen Feminismus nicht brauchen. Also da war eine ganz explizite Ablehnung der westdeutschen feministischen Kämpferinnen, weil das ja eigentlich neben der Spur war, neben dem, was eigentlich Frauen bereits längst erreicht hatten in der DDR.
Die lila Latzhosenträgerinnen. Ja,
die auch so männerfeindlich sind und so weiter, also alles falsch machen. Und es ist auch richtig, dass die westdeutschen Feministinnen schrecklich überheblich meinten, dass sie wüssten das besser, ja. Da hat es einfach Meinungsverschiedenheiten und wirklich Kontroversen gegeben, die der Gemeinschaft, der Gemeinsamkeit von Frauen sehr abträglich waren.
Frau Gerhardt, ich glaube, die Tatsache allein, dass Sie Professorin waren, ist ja schon erstaunlich genug, denn Frauen Ihrer Generation, jetzt verrate ich es, Sie sind Jahrgang 1939, haben ja in der Bundesrepublik nur äußerst selten studiert. Also das wäre dann so Ende der 50er Jahre, haben Sie ja Ihr Studium aufgenommen. Was war denn bei Ihnen anders zu Hause als bei anderen?
Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es dann selbstverständlich war, dass Frauen gleiche Ausbildung erhalten können und studieren können wie die Männer. Das lag ein bisschen an meinen Umständen, an meiner Mutter, die mal verweigert worden war zu studieren in den 20er Jahren. und die darunter sehr gelitten hatte. Und außerdem, ja, es waren neue Zeitverhältnisse nach 1945 und wir waren Flüchtlinge und waren ohne irgendwie Eigentum und irgendwelche Möglichkeiten. Und da war es ganz selbstverständlich von Haus aus, dass ich wie meine drei älteren Brüder auch ins Studium gehe.
Sie waren Flüchtlinge, wo denn? Von wo nach wo geflohen?
Wir sind ursprünglich in Berlin ausgebombt, dann aus Schlesien, wo viele Berliner evakuiert waren, geflohen. Und ich bin dann über meine Fluchtgeschichte, die einem jetzt wieder deutlich geworden ist, in Anbetracht der ganzen Flüchtlingsprobleme, über einen längeren Weg über Bayern nach Niedersachsen geraten, wo wir auf einem Dorf landeten. Und das war sozusagen meine frühe Kindheit bis zu meinem 15. Lebensjahr.
Es gibt ja ein Buch an einem Autor, dessen Nachname mir jetzt gerade nicht einfällt, Andreas, und das heißt Kalte Heimat. Da geht es darum, dass der Empfang im Allgemeinen nicht so besonders freundlich war im Westdeutschland für die Flüchtlinge aus dem Osten, aus Schlesien, Ostpreußen und so weiter. Wie ist es Ihnen ergangen in Niedersachsen? Gehörten Sie dazu? Sind Sie aufgenommen worden in die Gemeinschaft?
Ja, wir sind ja, man ist ja dann anfangs zwangs eingewiesen worden in eine Wohnung, in die Bauernhöfe. Und das war natürlich keine angenehme Situation, auch für die Bauern nicht, die sich immer enger zusammenrücken mussten. Aber ja, es sind Diskriminierungserfahrungen, die ich aber ehrlich gesagt nie persönlich genommen habe. Das lag wohl an dem Klima oder an dem, in den Diskussionen meiner Mutter, die eben in der jener Zeit eine Aufgabe übernahm in dieser Gemeinde und dort Frauen- und Mädchenkreise und Kinderarbeit übernahm. Und dadurch hatten wir ein bisschen Privilegien. Wir wurden sehr, sehr gut geliebt von den Leuten. Andererseits haben wir natürlich die ganzen Erfahrungen der Deprivation, also das nichts zu besitzen und darauf angewiesen zu sein, dass man etwas geschenkt bekommt, die sitzen mir natürlich ganz tief. Auch die Tatsache, dass ich mich immer leise machen muss, ja, weil man sonst andere stört. Also das können Leute, die mal in einem eigenen Haus aufgewachsen sind, überhaupt nicht nachempfinden, wie dieses Leise-Sein einen prägt.
Eine Leisetreterin sind Sie doch nicht geworden.
Nein, ich meine, man hat natürlich seine Ideen und auch sein Gerechtigkeitsempfinden. Und diese Erfahrung, dass es mir in der Familie erstmal anscheinend gleichberechtigt gut ging, ist böse unterbrochen worden durch den Beginn meines Studiums. Ich habe also angefangen, Jura zu studieren, weil ich politisch interessiert war und dachte, das passt und das interessiert mich auch. Aber das war ein Schock, muss ich sagen. Ich habe in Köln angefangen, in dieser Massenuniversität. Und da fragten mich dann die jungen Schnösel, sage ich jetzt mal, meine gleichaltrigen Kommilitonen, man siezte sich ja damals noch, ja. Die fragt mich, na, was wollen Sie denn mit Jura als Frau? Also Kunstgeschichte kann ich mir gerade noch vorstellen oder so. Also diese ganze Ablehnung, die ich erfuhr mit der Idee, Jura zu studieren und auch von den Professoren nicht ernst genommen zu werden. Und im Gegenteil, die Frauengeschichten waren immer Anlass großer Heiterkeit in der Diskussion von Fällen. Also das hat mich sehr empört. Und da hat sich mein Gerechtigkeitsgefühl gegen gewehrt. Und ja, da habe ich angefangen, sofort nach den Frauen zu fragen oder zu gucken. Und wir waren wirklich damals nur höchstens 10% Juristinnen unter den Juristen. Man fand sich dann schnell zusammen. Und ja, ich habe diese Geschichte auch der Benachteiligung von Frauen ein wenig durch meine Mutter schon durch Lektüren erfahren, die quasi aus den 20er Jahren.
Durch ihre Mutter, die nicht studieren durfte?
Ja, und die dann gleich nach die ersten Bücher, die wir uns kauften, waren also von Gertrud Bäumer, der schrecklichen, jedenfalls von den ersten Frauenbüchern, die so erschienen. Und die kannte ich schon alle. Und Simone de Beauvoir habe ich gelesen. Und in der Schule galt ich schon ein bisschen als emanzipatorische Person. Also das hat sich so entwickelt, dass ich das als wichtig sah, mich damit zu befassen bzw. dagegen auch anzugehen.
Vorher in der Schule, wenn ich es recht weiß, haben Sie auch an einem Mädchengymnasium Abitur gemacht und auch zu Hause waren Sie ja eine prima inter pares. Sie haben drei ältere Brüder und Sie haben gerade gesagt, da sind Sie immer ernst genommen worden und dann war das Jurastudium war dann für Sie ja ein Schock. Also im Grunde genommen, wenn man so will, vielleicht die Geburtsstunde der kämpferischen Feministin Ute Gerhardt?
Ja, ich meine, kämpferisch, und das ist auch überhaupt immer so ein Klischee. Wenn man es etwas ungerecht empfindet, dann kann man sich ja auf verschiedene Weise dagegen wehren. Die Frage, ich habe immer versucht, die Leute zu überzeugen, also durch Reden und durch Verhandeln dazu zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll wäre, Gewaltakte zu begehen, um weiterzukommen. Und diese Art der Überzeugung, das ist immer, da muss man eben für arbeiten, da muss man was gelesen haben, da muss man sich dafür interessieren. Also mich hat von vornherein dann auch die Geschichte der Frauen interessiert, wie war das denn vorher? Und diese Art von Überzeugungsarbeit ist eigentlich dann mein Form des Kampfes gewesen, kann ich sagen, ja.
Sie hören heute die Wiederholung eines Gesprächs mit der Frauenforscherin und Feministin Ute Gerhard. In der letzten Runde ging es ja um den Schock, den sie im Studium erlitt, weil die männlichen Kommilitonen sie alle ablehnten. Meine Frage daher an Ute Gerhard: Haben Sie deswegen neben Jura noch Soziologie und Geschichte studiert?
Ja, ich war enttäuscht vom Jurastudium, weil es insbesondere dort in diesem Zusammenhang eigentlich darum ging, Recht anwenden zu können und zu üben, wie man das macht, wie man Klausuren schreibt. Und es, alle die Fragen, die mich interessierten, warum gibt es dieses Recht oder was ist Recht und wie kann man es ändern, die kamen überhaupt nicht vor im Jurastudium, jedenfalls in diesen ersten Semestern. Und dann bin ich ausgewichen auf andere Fächer, habe Geschichte noch belegt und auf insbesondere Soziologie. Da war René König mein großer Lehrer, der uns in den Bann zog. Und da habe ich eben gelernt, wie das kommt, dass die Gesellschaft sich so strukturiert und dass welche Institutionen uns dazu drängen und was Familie bedeutet und so weiter. Und das hat mich dann wirklich gestützt. Und da habe ich auch meine universitären Erfolge machen können mit vernünftigen Arbeiten dazu, während ich in der Jurisprudenz mich völlig fremd fühlte und das eigentlich nie in der Zeit. Ich hätte auch anders studieren müssen, in kleineren Umständen. Ich war mal in Göttingen ein Semester, das hat mir sehr geholfen. Aber ich war einfach enttäuscht vom Jurastudium und wollte das auch nicht weitermachen. Es war mir klar, dass ich nicht noch 3,5 Jahre, musste man damals einen Referendardienst machen. Das hätte ich nicht überstanden in dieser Atmosphäre des immer wieder dagegen arbeiten Müssens. Und dann habe ich mich entschieden, in der Soziologie zu promovieren und habe ein wunderbares interdisziplinäres Thema schon genommen, bekommen von dem Rechtsphilosophen Ulrich Klug und René König. Und das wollte ich dann machen und musste das aber irgendwie ja finanzieren und habe dann angefangen, Journalismus zu betreiben. Hatte eine Sendung bei der Deutschen Welle und habe mich damit ernährt. Und dann wurde das so viel, dass ich zu meiner Doktorarbeit nicht mehr kam. Das übliche Schema. Und
dann passierte noch was ganz anderes, was Sie dann von der Doktorarbeit erstmal abhielt. Sie haben nämlich geheiratet, habe ich Ihrer Biografie entnommen, und sind Ihrem Mann, der eine Stellung in Bremen bekam, dann nachgezogen von Köln nach Bremen und bekam dann in relativ kurzer Zeit 3 Töchter.
Ja, das war, wie gesagt, damals noch einfach ganz selbstverständlich, dass man mit dem Mann mitzog und dass ich alles aufgab, was ich dort in Köln hatte.
Alle Kontakte,
auch alle beruflichen Möglichkeiten und insbesondere auch meine Doktorarbeit zu schreiben. Ich war der Illusion erlegen, wenn ich ein Kind habe, kann ich das doch noch fertig bringen. Und nun gab es in Bremen keine Universität, ich kriegte meine Materialien gar nicht. Und vor allen Dingen, ich merkte ganz praktisch, dass ich 24 Stunden am Tag unabkömmlich bin. Mein Mann hatte seine Dienste in der Klinik und ich war einfach immer, hatte immer da zu sein.
Sie hatten einen Kinderdienst, ja. Und Bremen hatte damals noch gar keine Universität.
Nein.
Ich glaube, das wissen viele gar nicht.
Ja, das war das Entscheidende. Und,
Ende der 60er Jahre war das, ne?
Ende 1967, ja. Mhm. Und dann dachte ich, ja, mit einem Kind diese ganzen Aufwand, dann habe ich gedacht, dann muss ich ein zweites Kind haben. Und dann,
damit sich der Aufwand lohnt? Oder wie
das? Nein, also auch natürlich ist es immer schön, wenn ein zweites Kind da ist für das erste Kind. Aber dann waren das eben Zwillinge. Und innerhalb von 2 Jahren hatte ich dann 3 Babys. Das war irgendwie ein bisschen viel. Und da habe ich mich aus allem, was ich vorher noch vorhatte, abgemeldet, richtig offiziell abgemeldet. Gott sei Dank gab es dann ab 1970, 71 die Universität Bremen, in die ich dann stundenweise mal entwich, um irgendwie wieder mit intellektuellen Themen zusammenzukommen und auch zu diskutieren und daran teilzuhaben.
Hatten Sie denn damals irgendwelche Vorbilder? Ich glaube, die gab es nämlich im Westen so gut wie gar nicht, dass es auch anders gegangen wäre.
Ja, es gab politisch, also ich hatte keine Vorbilder, es gab eher eine Abwehr. In der ganzen Umgebung fragte, ja, muss es denn jetzt noch eine Doktorarbeit sein? Alle fanden das wirklich völlig überflüssig. Nur mein Mann hat mich Gott sei Dank unterstützt, sonst wäre das auch nicht gelungen. Aber es war auch politisch die Ansicht, das sogenannte Drei-Phasen-Modell war dort als neueste Idee für die Lösung der Frauenfrage aufgekommen. Das war ein Buch von Alva Myrdal und Viola Klein, das weltweit ein Bestseller wurde. Und die hatten das beschrieben, dass es vielleicht sinnvoll wäre, um die Familie zu retten, dass Frauen eben eine Ausbildung beginnen und in den Beruf gehen. Aber wenn sie heiraten und Kinder bekommen, erst mal zu Hause bleiben. Und
in der Familienphase.
Und in der dritten Phase, wenn die Kinder groß sind, dann sollte ihnen ermöglicht werden, wieder hineinzukommen.
Und so haben sie es ja gemacht, Frau Gerhard.
Ja, aber ich bin eine Ausnahmesituation insofern, als die meisten Frauen es eben nicht schaffen, auf ihre früheren Ambitionen und Ziele hinzuarbeiten. Beziehungsweise es ist äußerst schwierig. Und es hat sich auch erwiesen, dass es gar keine Hilfen gibt, um wieder einzusteigen. Diese Rede von den Wiedereingliederungshilfen, das war alles nicht durchführbar. Und insofern habe ich einfach Glück gehabt, weil ich mit meiner Privatarbeit und des Promovierens zu Hause neben den Kindern das dann doch hingekriegt habe. Und dann war mir klar, wenn ich wieder etwas werden will, muss ich auch noch ein Examen machen. Dann habe ich mich habilitiert und so. Also ich habe das dann ganz selbstbewusst in die Hand genommen.
Also es liest sich ganz folgerichtig, ne? Studium, Staatsexamen, dann Familienphase, Promotion, Habilitation, dann später Professur. Und Sie sagen, Sie sind eine Ausnahme gewesen damals, aber ich glaube auch heute wäre das für Wissenschaftlerinnen gar nicht mehr möglich.
Oder? Das ist richtig. Also heute wäre solch eine Pause überhaupt nicht mehr möglich. Heute muss jemand, der etwa weiterkommen will, einfach immer drin bleiben. Wie gesagt, die These, dass man, wenn man 7 Jahre aus der Sache heraus ist und wieder rein will, man ist ein Nichtschwimmer. Das ist in meiner Generation noch möglich gewesen. Es gab ja viele Frauen, die dann wieder in ihren Beruf gegangen sind und in der nächsten Phase dann auch Lehrerin und alles Mögliche. Es gab ja auch einige, die es dann weiter geschafft haben. Aber in der Mehrzahl sind die es damals geschafft haben, ohne Kinder gewesen. Das kann man sagen.
Ihre 3 Töchter sind ja inzwischen lange erwachsen. Welchen Weg haben die denn gewählt?
Ja, die wurden natürlich gefördert und hatten nicht mehr diese Widerstände, obgleich das heute im Beruf, wenn sie Familie und Beruf vereinbaren, das genauso schwierig ist. Also zwei sind Professorinnen geworden, die andere ist Studienrätin. Und ja, insofern haben wir sie gestützt von Anfang an.
Und haben Sie Kinder auch,
Ihre Töchter? Ja, wir haben auch Kinder. Ich habe 7 Enkelkinder insgesamt.
Also da hat es dann ja geklappt.
Ja, weil dort auch die Männer mitmachen können oder mitgemacht haben und weil es irgendwie selbstverständlicher geworden ist, ja, obwohl die praktischen Schwierigkeiten unendlich sind. Wir haben ja auch durch die Universität viele Frauen fördern wollen und auch gefördert. Ich war insofern ein Role Model für viele Frauen, als sie an die Universität kamen. Wenn ich das schaffe, dann können sie das auch. Und es ist immer wieder, noch bis heute, trotz aller Quotierungsmöglichkeiten, ganz schwierig, in diese obersten Etagen hineinzukommen.
Sie hören Deutschland von Kultur, die Wiederholung eines Gesprächs mit der Soziologin Ute Gerhard. Als wir uns vor einem Jahr unterhielten, da wurden gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Das Wahlrecht war ja ein Meilenstein in der Frauenbewegung und manche meinten schon vor 100 Jahren, damit habe sich die Frauenbewegung eigentlich erledigt. Ziel erreicht, bitte aussteigen.
Ja, das war auch ganz wichtig, das Frauenwahlrecht. Und es ist auch lange drum gekämpft worden und zu sehr unterschiedlichen Zeiten in den verschiedenen Ländern endlich erreicht worden. Es ist das Absurde, dass etwa in den demokratischen oder parlamentarisch geübten Ländern es oft am längsten gedauert hat. Denken wir nur an die Schweiz oder auch die Tatsache, dass das englische System Frauen so brutal und gewaltsam so lange daran gehindert hat, wenigstens im Parlament zu erscheinen, also die ganze Suffragettenbewegung.
Oder und Frankreich brauchte noch einen Zweiten Weltkrieg.
Ja, Frankreich, das eben, wo die Frauen seit der Französischen Revolution um diese Rechte gekämpft haben, ist besonders makaber und auch hat eine Verspätung in dieser Hinsicht. In Deutschland haben wir das bekommen nach der Niederlage im Krieg und nach der Abdankung des Kaisers und eben nicht durch ein Parlament, sondern durch den Rat der Volksbeauftragten, eine Übergangsregierung. Und es ist schon erstaunlich, dass die Parlamente selbst eigentlich sehr selten etwas in die Wege leiten, um Frauenstellung zu verbessern.
Naja, das hieße ja immer, den eigenen Posten zu gefährden. Und darin waren Menschen, glaube ich, noch nie gut.
Ja, es waren immer Männer, die darüber bestimmen mussten, nicht, ob die Frauen etwas erreichen können. Und das ist natürlich dann fatal, wenn sie eigentlich sich selbst verteidigen müssen dabei.
Die Erfahrungen, von denen Sie in der vergangenen Runde erzählt haben, die Sie in den 60er Jahren gemacht haben, Frau Gerhard, die machen ja auch heute immer wieder aufs Neue junge Frauen. Also ein Kind ist da, ein zweites. kommt eventuell ein drittes und plötzlich ist alles anders, beziehungsweise plötzlich ist alles wieder so wie früher. Vati geht arbeiten und Mutti bleibt zu Hause. Und wenn sie dann arbeitet, dann Teilzeit. Also die Quote der Frauen, meistens Mütter, die in Deutschland Teilzeit arbeiten, ist unverändert hoch. Mancher spricht in diesem Zusammenhang sozusagen von einem Naturgesetz.
Nun, dazu war die Frauenforschung oder Geschlechterforschung da, um dieses Naturgesetz auszuhebeln bzw. zu dekonstruieren und kritisieren. Das ist ja der Gegenstand der gesamten Frauenforschung gewesen, diese Natürlichkeit des Ganzen in Frage zu stellen und die sozialen und politischen und auch gefühlsmäßigen Widerstände zu analysieren und als aus bestimmten Funktionen her zu erklären. Also die Familie als Rollenmodell von Vater und Mutter und Kindern ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, kann man sagen. Und da ist viel für getan worden in der Wissenschaft und in allen anderen Zusammenhängen, um das als natürlich, als Natur der Frau zu begründen, dass sie eben dafür da ist, die Kinder zu hüten.
Aber die Wissenschaft hat sich inzwischen auch sehr mit der kindlichen Entwicklung beschäftigt. Also ich nenne nur das Stichwort Bindungstheorie. Danach ist es nun egal, ob sich die Mutter oder der Vater oder wer auch immer um das Kind kümmert, aber eine verlässliche Bezugsperson hat da zu sein. Insofern,
das haben ja die Frau Feministinnen auch nie bestritten, im Gegenteil. Aber der Punkt ist, dass diese Kinderfrage nicht nur eine Frauenfrage ist, sondern eine Männerfrage genauso. Also die Väter sind genauso gefordert wie Frauen. Und das ist ja der Sinn dieser ganzen Analysen, dass wir gezeigt haben, wie notwendig auch die männliche Beteiligung an all diesen Aufgaben in der Familie und für die anderen zu sein hat. Also diese strikte Rollentrennung ist ja auch für Kinder nicht förderlich. Ja. Der Hauptpunkt, der auch heute noch ansteht und der eine völlige Kehrtwende in der Politik eigentlich erforderte, ist die Tatsache, dass alle fürsorglichen und Erziehungsarbeiten und Kinderbetreuung darunter, als auch Altenpflege zum Beispiel, wir bringen das unter diesen Sammelbegriff Care. Hm. Das ist ein englischer Begriff, der Fürsorglichkeit für andere meint. Also nicht nur Pflege, sondern auch alles, was Beziehungsarbeit beinhaltet. Und diese Care-Aufgaben, die müssten eben, nur dann ist Gerechtigkeit hergestellt, wenn sie von Männern und Frauen in gleicher Weise verantwortlich übernommen werden. Das kann man natürlich regeln. Man kann sich einigen, wie man das macht, wer wann zuständig ist. Aber es muss irgendwie eine gleiche Verantwortung für den Mann darin bestehen. Und das muss auch in der Politik als selbstverständliche Aufgabe und auch Bedenken immer gegenwärtig sein, um diese Verhältnisse zu verändern. Aber wir haben so festgefahrene Strukturen der Arbeitsteilung etwa, der Sozialversicherung. Alle unsere Strukturen sind darauf ausgestellt, dass der Mann das macht und die Frau die Hintergrundarbeit.
Aber kann man nicht noch grundsätzlicher sagen, Frau Gerhardt, es gibt einfach einen Widerspruch zwischen Kind des Bedürfnissen und einer kapitalistischen Wirtschaftsweise. Also man kann noch so viele Kita-Plätze fordern und Beteiligung der Väter, aber dieser Widerspruch zwischen den Bedürfnissen eines Kleinkindes und den Bedürfnissen eines Arbeitsmarktes, wo volle Flexibilität gefordert wird, der lässt sich damit nicht auflösen.
Das ist völlig richtig. Das heißt, die Arbeitsverhältnisse müssten sich auch ändern, grundlegend, in denen berücksichtigt wird, dass Menschen andere Erholungszeiten brauchen, in denen berücksichtigt wird, dass Menschen auch Kinder haben, die zum Beispiel bei Krankheit versorgt werden müssen. Das heißt, es ist eine ziemliche Revolution gerade in den Arbeits- und den Marktverhältnissen notwendig. Aber Fakt ist doch, dass alles nur das zählt, was Geld bringt und dass der Markt uns vorschreibt, wie unsere Politik zu sein habe. Also dass es einmal darum gehen könnte, dass nicht nur Leistung zählt, sondern auch die Möglichkeit, für andere zu sorgen. Das ist doch, also es ist solch eine Revolution in unseren Köpfen und in unseren Fakten wäre notwendig, um das zu erreichen. Und das bringt einen manchmal wirklich zur Verzweiflung, dass da gar kein Umdenken auch gewollt wird. Natürlich ist es für die in der Macht sind, sage ich jetzt mal ganz platt, funktional und das Einfachste, wenn es so bleibt, wie es ist. Aber wir sehen doch, dass wir damit auch viel Potenzial vergeuden und dass es auch die Menschen nicht glücklich macht, sondern Leistung allein kann es ja nur nicht sein und auch das Geld allein kann es auch nicht sein, dass da irgendwie zum Glück noch etwas anderes gehört. Das müsste doch endlich mal bedeutsam werden.
Das jüngste Buch der Soziologin Ute Gerhardt heißt »Für eine andere Gerechtigkeit«. Da klingt die Juristin durch, wie auch die politische Aktivistin. Was ist denn gemeint mit einer anderen Gerechtigkeit?
Ja, das ist ein großes Wort, die Gerechtigkeit. Aber ich denke, es ist andererseits die Notwendigkeit, in dieser Hinsicht sehr viel noch zu tun. Und Gerechtigkeit ist nun mal ein Grundgefühl, das der Mensch braucht, um zufrieden und glücklich zu sein. Und ich habe versucht, in diesem Buch meine Gedanken zu der Bedeutung von Recht, warum es notwendig ist, sich um Rechte zu kümmern. Denn es ist ein Irrtum, dass wir heute denken, wir sind ja gleichberechtigt und damit ist auf diesem Felde nichts mehr zu tun. Es zeigt sich, dass wir immer wieder neue, andere Rechte formuliert werden müssen, dass wir neue Rechte brauchen und dass man die Rechte kein Haben oder Besitz sind, sondern dass sie immer wieder neu verhandelt, den Standards von Gerechtigkeit angeglichen werden müssen und auch verteidigt werden müssen. Und das ist der Grundgedanke des Buches und dazu habe ich eben meine bisherigen Forschungen und Untersuchungen zur Geschichte der Frau den wichtigsten Rechtsgebieten und Rechtsfragen. Ich habe mich da ein bisschen um das Europarecht gekümmert, weil da jetzt sehr viele Impulse gekommen sind, um die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft zu verändern. Das wissen die meisten, nehmen das irgendwie nicht wahr, dass wir eine europäische Rechtsgemeinschaft sind, in der gerade für Frauen und alle Diskriminierten sehr viel getan werden kann. Dann ist es die Frage der Menschenrechte, die ja permanent diskutiert wird und zu diskutieren ist. Und schließlich habe ich versucht, durch meine soziologischen Untersuchungen, wie zum Beispiel der Frage der Pflege und Sorge für andere, des Care-Problems, das als Beispiel zu nehmen dafür, inwiefern diese Gesellschaft sich ändern müsste und was Recht dafür auch für eine Aufgabe hat, das durchzusetzen.
In Ihrem Vorwort, Frau Gerhard, da schreiben Sie, die Geschichte der Frauen sei ja nicht nur eine der Unterdrückung, also der Frauen und der Frauenbewegung, sondern auch eine von Befreiungsschritten, weltbewegenden Erfahrungen und gewonnener Kämpfe. Nun sind Sie in einem Alter, wo man dazu neigt, mal auf sein Leben zurückzublicken. Sind Sie froh, sind Sie vielleicht auch ein bisschen stolz, zu diesen Kämpfen Ihren Anteil beigetragen zu haben?
Ehrlich gesagt, das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Ich denke nur, ich bin in einer Gemeinschaft von Frauen oder wir haben eine Solidaritätserfahrungen gemacht über die Jahrzehnte hinweg, auch über die Jahrhunderte, wenn man so will. Und dieses hat mich eigentlich immer beflügelt oder auch gestützt. Denn tatsächlich ist ja die Geschichte der Frauen ein Fundus bedeutsamer Erfahrungen, nicht ein Trauerspiel, sondern es gibt Einsichten und Fortschritte. Und es gibt auch die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und das ist eigentlich das, was mich antreibt.
Ute Gerhard im Januar 2019.